Frage, welche Themen es in die Medien schaffen und welche nicht, zielt ja schon in die richtige Richtung. Sie deckt den Einfluss der Wirtschaft und der Politik auf den Journalismus auf. Klar wird auch, die Arbeitsbedingungen der Journalistinnen und Journalisten und dass sie sich als gesellschaftliche Elite verstehen, wirken sich darauf aus, welche Themen sie aufgreifen können und auch wollen. Kurz gesagt, die Medien und die Medienschaffenden sind nicht objektiv. Die Frage, warum über bestimmte Themen berichtet wird und über andere nicht, ist daher berechtigt und notwendig. Aber nur zu fordern, dass die Medien über alles und jeden berichten sollen, das bringt uns nicht weiter. Aber was ist die Funktion von Öffentlichkeit? Ob die Medien Sprachrohr der Politik sind und die sogenannten nationalen Interessen eines Landes verbreiten oder ob sie Material und Argumente für eine kritische Diskussion über die Gesellschaft liefern, das ist der entscheidende Unterschied. Diejenigen, die Medien machen, wählen nicht nur die Inhalte aus. Sie bewerten sie auch für die Konsumierenden. Sie stellen sie in einen allgemeinen Zusammenhang, konzentrieren sich auf bestimmte Aspekte. Logisch, dass sie dabei verkürzen, verfremden und Zusammenhänge verschleiern. Häufig geschieht das unbewusst, aufgrund von Zeitmangel, Bequemlichkeit oder auch persönlichen Interessen. Seltener steckt dahinter direkt bewusste Manipulation. Grundlegendes Entscheidungskriterium ist auf jeden Fall, ob sich eine Information, ein Beitrag oder ein Artikel verkaufen lässt. Und gewinnbringend verkaufen lässt sich, was einfach konsumiert und gedeutet werden kann oder auch einfach zu produzieren ist. Nachdenken, zweifeln, diskutieren, hinterfragen. Wer hat schon Lust und Kraft dafür? Viel zu anstrengend nach einem langen Arbeitstag. Nun ja, das ist natürlich menschlich und auch verständlich. Auch auf den ersten Blick kritische Berichterstattung und Kommentare greifen oft zu kurz. Die Regierung für etwas zu kritisieren und Verbesserungen und Reformen einzufordern, das ist etwas anderes, als wirklich mal die gesellschaftliche Organisation als solche infrage zu stellen. Neben den freien Radios bietet mittlerweile vor allem das Internet das größte Experimentierfeld für kritische Berichterstattung und Debatte fernab vom großen Meinungs- und Informationsmarkt. Der Philosoph und Gesellschaftskritiker Detlef Clausen sieht das Internet als große Chance für emanzipatorische Inhalte und Veränderung. Er macht aber auch klar, dass es nicht wirklich einfach ist und auch Gefahren birgt.
Internet suggeriert eine Welt von Kleinproduzenten. Jeder ist sein eigener Blogger. Jeder kann sich seine eigenen Nachrichten machen. Und diese Welt von Kleinproduzenten, das soll angeblich demokratisch sein. Das ist natürlich überhaupt nicht demokratisch, sondern es sind ja die Vermittlungen. Wie kommt eigentlich die Nachricht oder der Gedanke oder die Performance, wie kommt die eigentlich wiederum an ein Publikum? Darüber muss man nachdenken. Und das Internet, der Computer, das sind nur Instrumente. Und Instrumente, die erstmal an der gesellschaftlichen Organisation gar nichts ändern, aber sozusagen Mittel zur Verfügung stellen, doch etwas an der gesellschaftlichen Organisation zu ändern. Und auf der einen Seite bietet eben das Internet, man könnte mit Kant sagen, eine chaotische Mannigfaltigkeit, die eben strukturiert werden muss.
Ja, eine Medienkritik, die läuft ins Leere, wenn sie nicht die gesamte Gesellschaft im Blick hat. Das ist die Erkenntnis der ersten Minuten hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben in dieser Woche. Noch so eine Erkenntnis. Eine Gesellschaft, in der Hunger kein Grund ist zur Produktion. Das ist eine Gesellschaft, in der auch das Leiden kein Grund sein kann zur Solidarität. Das kann man sagen beim Blick auf diejenigen, die sich einbringen sollen, die nach Nützlichkeit sortiert werden, die nach Verwertbarkeit selektiert werden, die auch als Underdogs glorifiziert werden. Diejenigen, deren Leben nach einem ganz bezeichnenden Gesetz hierzulande geregelt wird. Das Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern. So heißt es offiziell in Deutschland. Sie sollen sich anpassen, wenn sie hier leben wollen. Sie werden zu Vertretern ihrer Kultur stilisiert und immer wieder werden sie auf diese zurückgeworfen. Individuelle Positionen von ihnen, die werden kaum akzeptiert. Gefordert werden Arbeitskraftbehälter und es kommen, wenn sie es überhaupt hierher schaffen, Menschen. Zum Glück auch solche, die den Vorstellungen der Bundesagentur für Arbeit nicht entsprechen, auch solchen Vorstellungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.
Also es ist meiner Meinung nach so, dass sich die Situation von Flüchtlingen in Deutschland gleichermaßen verbessert wie auch verschlechtert hat und dass dieses Paradox auch ein bisschen die Erklärung dafür bietet, warum es in den letzten 2 Jahren eine solche Dynamik bei Flüchtlingskämpfen gegeben hat. Es ist so, dass fast alle Bereiche, gegen die Flüchtlinge in den letzten 2 Jahrzehnten protestiert haben in Deutschland, auf die eine oder andere Weise mit dem Asylkompromiss zu tun haben. Und es ist auch so, dass in allen diesen Feldern Verbesserungen zu beobachten oder zu verzeichnen sind und teilweise auch sehr signifikante Verbesserungen. Da ist zum einen die Residenzpflicht zu nennen, das ist die Bestimmung aus dem Aufenthaltsgesetz, dass Flüchtlinge nur einen gewissen, also Asylsuchende, Leute mit laufendem Asylverfahren und Geduldete nur einen bestimmten Bereich als Bewegungsradius haben dürfen. Also sie dürfen diesen Bereich nicht ohne vorherige Genehmigung verlassen. Ein solches Gesetz gibt es nur in Deutschland, das ist eine deutsche Besonderheit. Da hat es aber durchaus Bewegungen gegeben, vor allem in den letzten Jahren. Es ging damit los, dass zunächst einige Bundesländer ihren Ermessensspielraum ausgenutzt haben und den Radius vom Landkreis auf die Regierungsbezirkebene und später dann auf die Bundeslandebene angehoben haben. Dann ist es dazu gekommen, dass immer mehr Klagen gegen die Gebührenpflichtigkeit, also wenn man eine Reiseerlaubnis haben wollte, raus aus dem Landkreis, dass man dafür Geld bezahlen musste. Dagegen hat man sich gewehrt, zum einen eben durch Klagen dagegen, dass die Ausländerbehörden dafür Geld genommen haben. Die sind immer öfter erfolgreich gewesen, sodass dann nach und nach die Ausländerbehörden davon abgerückt sind, Geld dafür zu nehmen. Und schließlich war es dann so, dass sich erste Bundesländer zusammengeschlossen haben und sozusagen einen Verbund, einen regionalen Verbund gebildet haben, innerhalb dessen die Residenzpflicht dann nicht mehr galt. Und nun seit ungefähr, ich glaube November, Dezember, als der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD vereinbart worden ist, ist es zumindest als Absichtserklärung festgeschrieben von der Regierung, dass in Zukunft man, wenn man weniger als 7 Tage abwesend sein will, dass man dafür keine Genehmigung mehr beantragen muss, man muss es nur noch anmelden. Und für Abwesenheiten von länger als 7 Tagen gibt es möglicherweise, so ist es zumindest im Koalitionsvertrag angekündigt, einen Rechtsanspruch für bestimmte Sorten von Abwesenheiten. Der andere Bereich sind die Sozialleistungen, also einhergegangen mit dem Asylkompromiss gegen das Asylbewerberleistungsgesetz, das bis heute in unveränderter Form erstmal gültig ist. Das hat festgelegt, dass Asylsuchende und Geduldete nur ungefähr 60% des Existenzminimums zugestanden bekommen haben und das in aller Regel auch nicht als Bargeld ausgezahlt bekommen haben, sondern entweder als Essenspakete, als Sachleistungen oder als Gutscheine. Auch da hat es Veränderungen gegeben. 2012 im Juli hat das Verfassungsgericht entschieden, dass das so nicht Bestand haben darf. Das ist im Moment eine provisorische Regelung gültig, die festlegt, dass ungefähr Hartz IV, also annähernd Hartz IV-Niveau, gewährt werden muss für Menschen mit einer Duldung und während des laufenden Asylverfahrens. Und gleichzeitig haben immer mehr Bundesländer und Gebietskörperschaften, also Landkreise und Kommunen, von dem Sachleistungsprinzip Abstand genommen und sind dazu übergegangen, teilweise statt Gutscheinen Bargeld auszuzahlen. Als letzte Bundesland, das noch daran festgehalten hat, Essenspakete zu packen, war Bayern. Die haben im November angekündigt, auch nach jahrelangen massiven Protesten und Hungerstreiks, dass es in Zukunft auch in Bayern keine Essenspakete mehr geben soll, sondern wahrscheinlich dann direkt Bargeld ausgezahlt werden. Der andere Bereich ist das Arbeitsverbot. Das ist auch von Flüchtlingen als sehr, sehr große Schikane und Beeinträchtigung ihrer Freiheit empfunden worden. Man durfte, wenn man als Geduldeter in Deutschland gelebt hat und wenn man noch das Asylverfahren am Laufen hatte, in der Regel nicht arbeiten. Da hat es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Praktiken gegeben. Die sind teilweise die Dauer, für die das galt, ist reduziert worden und jetzt ist vor kurzem eine EU-Richtlinie umgesetzt worden. Seitdem ist es so, dass nur noch für 3 Monate das vollständige Arbeitsverbot gilt und ab dann gibt es ein eingeschränktes Arbeitsverbot. Also man darf arbeiten, sofern der Job, den man haben will, nicht von Deutschen möglicherweise beansprucht werden könnte. Es ist sogenannte nachrangiger Arbeitsmarktzugang. Man muss beim Arbeitsamt dann einen Antrag stellen. Jedenfalls hat es da auch eine Lockerung gegeben. Und bei der Sammelunterbringung in Heimen hat es auch Veränderungen gegeben. Zwar ist es immer noch so, dass festgeschrieben ist, in der Regel sollen Flüchtlinge in Sammelunterkünften und nicht in Wohnungen untergebracht sein, weil sich das aber als teurer herausgestellt hat und auch weil es da viele, viele Protestaktionen, Protestzyklen gegeben hat dagegen, hat es da in einzelnen Regionen Veränderungen gegeben.
Ja, Christian Jakob, Journalist, der hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben hingewiesen hat auf die Situation von Flüchtlingen in Deutschland, die sich in den letzten Monaten durchaus verbessert hat, aber weiterhin eine desaströse ist.